Stell dir vor, du würdest keine Schmerzen empfinden. Nun, vielleicht denkt der eine, oh, das wäre toll. Und du erinnerst dich an die letzten Kopfschmerzen, an deine letzten Rückenschmerzen vom Bandscheibenvorfall oder den Muskelkater nach dem Laufen. Und oh, das wäre toll, keine Schmerzen zu empfinden. Oder vielleicht denkst du, oh, gestern hast du dich beim Kochen geschnitten. Oder vielleicht hast du dich am Lagerfeuer verbrannt oder aus Versehen dir in die Hand gesägt. Nun, unser Körper, er hat unzählige Schmerzrezeptoren. Man nennt die auch so Nozizeptoren, ja, in der Medizin. Nun, wir haben die in der Haut, in Muskeln, in Organen. Gezählt hat sie bisher noch keiner. Man nimmt an, dass pro Quadratzentimeter Haut wir ungefähr 10.000 solcher Rezeptoren haben. Und das heißt, wir können fast überall ganz unterschiedliche Schmerzen empfinden. Nun, auch wenn Schmerzen empfinden sehr unangenehm ist, sind Schmerzen tatsächlich nützlich, weil sie deuten darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wir sind so dankbar, dass Kinder gute Schmerzrezeptoren haben. Ja, sie fassen etwas an und merken sofort und ziehen die Hand zurück. Nun, es wäre toll, keine Schmerzen zu empfinden, aber das ist extrem gefährlich. Es gibt sogar Krankheiten, wo man keine Schmerzen empfindet. Und das führt zu noch schlimmeren Komplikationen. Ja, Lepra oder fortgeschrittener Diabetes mit Polyneuropathie und alles Mögliche. Ja, das führt dazu, dass sich ganz, ganz üble Wunden breit machen. Schmerzen sind nützlich, weil sie weisen darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und dieser Mangel muss behoben werden. Heute beenden wir unsere Serie von 1. Mose 3, beziehungsweise nur das dritte Kapitel beenden wir heute. Die Serie geht natürlich weiter. Aber dieses Kapitel ist so wichtig. Gott will uns helfen, mit diesem Kapitel zu verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Nun, Tag ein, Tag aus begegnen uns die Folgen des Sündenfalls. Man könnte sagen, wie Schmerzen. Und sie weisen darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Was ist nicht in Ordnung? Wir leben nicht mehr im Paradies. Und es ist eine Tragödie vom verlorenen Paradies. Jeden Tag merken wir diese Folgen, oder man könnte auch sagen, diese Schmerzen. Und sie sind ganz unterschiedlich. Dieses Kapitel, 1. Mose 3, gehört zu den wichtigsten Kapiteln der ganzen Bibel. Dieses Kapitel gibt uns Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens, nämlich, warum ist die Welt so kaputt? Warum gibt es einen Geschlechterkampf? Warum gibt es so viele Probleme und Konflikte? Warum sind zwischenmenschliche Beziehungen so schwierig? Warum mühen wir uns ab, diese ganze Plagerei in der Arbeit, in der Schule? Das Leben ist mühselig, ja sogar manchmal in der Gemeinde. Warum sind wir Tag für Tag umgeben von Leid, von Schmerzen, von Tränen und Tod? Warum muss in alles Arbeit reingesteckt werden, damit es etwas wird? Nun, am vergangenen Dienstag hatten wir im Kirchengeschichte-Seminar uns Augustinus angeschaut. Als junger Mann lehnte er den christlichen Glauben völlig ab, obwohl seine Mutter christlich war und ihn auch christlich erzogen hatte. Er dachte, das Christentum hat ein großes Problem, und zwar habe das Christentum keine Antwort auf die Frage des Bösen. Warum gibt es Böses? Warum bin ich böse? Warum all dies? Und er suchte nach Antworten in der griechischen Philosophie, vor allem bei Cicero. Und dieser ewige Dualismus der griechischen Philosophie, ja, dieser Kampf zwischen zwei Mächten, die sich immer im Gleichgewicht halten, er erschien Augustinus sehr plausibel. Aber irgendwann merkte er, das ist auch nicht die Antwort. Und es war eine lange Odyssee und erst mit 31 Jahren kam er in Mailand zum Glauben. Und er erkennt und merkt, das Christentum ist die einzige Antwort. 1. Mose 3 hat die Antwort auf die Frage des Bösen. Und er verstand den Ursprung des Bösen. Er verstand, warum er selbst böse war, wegen der Erbsünde. 1. Mose 3, alles ist dort. Dieses Kapitel erklärt uns, warum wir, anstatt den Garten Eden zu genießen, uns durch den Urwald der Sünde plagen und uns herumschlagen müssen. Nun, ursprünglich war das Universum sehr gut. Alles war sehr gut. Es gab keine Sünde, stellt euch das vor, keinen Tod, keine Mühen, kein Leid, keine Plagerei, nichts Böses. Adam und Eva, sie lebten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Paradies. Sie genossen die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Sie hatten ein einziges Gebot, und es war nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Weil Gott sagt, an dem Tag, da du davon stirbst, musst du gewisslich sterben. Nun, dann haben wir in der ersten Predigt gesehen über 1. Mose 3, dass die Schlange Eva ködert und dazu verführt, dieses einzige Gebot, das es gab, sonst kein Verbot, dieses einzige Gebot zu brechen. Wir haben gesehen, die Schlange im Garten Eden ist eine echte Schlange, aber sie ist nur ein Werkzeug. Hinter der Schlange steht jemand Mächtigeres und Listigeres. Es ist Satan selbst. Wir haben gesehen, wie Satan ködert. Ja, er ist ein Meister der Tarnung. Er stellt Gottes Wort in Frage. Er verdreht Wahrheit und Lüge. Er stellt Gott dar, als wäre Gott böse und meint es nicht gut mit den Menschen. Dann ködert er mit leeren Versprechungen. Ihr werdet sein wie Gott. Und sie fallen drauf rein. Und stattdessen verlieren sie alles, was sie haben. Und sie haben das Paradies eingebüßt. Er ködert mit Begierde, er ködert durch die Schwachstelle. Nun, dann haben wir in der zweiten Predigt über dieses Kapitel, hat Samuel aufgezeigt, wie die Sünde entstand. Und zwar nicht Gott ist der Urheber der Sünde, sondern Satan. Aus ihm heraus ist die Sünde entsprungen. Wir haben gesehen, was das Wesen der Sünde ist. Nämlich kurz zusammengefasst, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das ist zusammengefasst das Wesen der Sünde. Dann haben wir uns angesehen, dass Adam und Eva tatsächlich ungehorsam waren. Und die Bibel nennt das Sünde. Und Gott sagte, ihr werdet sterben. Und damit meinte Gott nicht nur, ihr werdet tot umfallen und nicht mehr sein und dann irgendwie begraben werden. Nein, nein, nein. Es war ein ganzes Paket, was mit diesen Worten, ihr werdet sterben, kam. Und 1. Mose 3, unser Kapitel, beschreibt, was es alles beinhaltet. Diese wenigen Worte, ihr werdet sterben. Es ist nicht nur, du wirst tot umfallen, nicht mehr sein. Sondern was waren die Folgen? Sie waren verheerend. Satan hatte ihnen eine Mogelpackung verkauft. Ihr werdet sein wie Gott. Und es wurde zu einer Katastrophe. Und die Folgen waren Schuld. Und dann versuchen sie mit den Feigenblättern um ihre Lenden herum einen eigenen Ausweg mit ihrer Schuld klarzukommen. Und dann haben wir gesehen, dass sie vor Gott auf der Flucht waren. Und sie beginnen, ihre Sünde mit Ausreden schön zu reden. Dann hatte Markus deutlich gemacht, dass es in diesem ganzen Desaster Hoffnung gibt. Nun, bevor Gott, nun zu dem Teil, dem wir kommen, Gericht und Urteil ankündigt, gibt er Hoffnung, damit man überhaupt dieses ganze Unheil, das ganze Gericht, den ganzen Sündenfall überhaupt ertragen kann. Gott verheißt, dass ein Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Dabei wird er aber verletzt werden. Aber die Schlange wird besiegt. Und ihr erinnert euch, Markus hatte aufgezeigt, dass die ganze Bibel wie ein riesiges Puzzle ist, das das ganze Bild Gottes aufzeigt, der Schlangenzertreter wird kommen. Und alle Gläubigen des Alten Testaments warten auf diesen Schlangenzertreter. Es war eine großartige Verheißung. aber es war auch ein großartiger Kampf. Satan hat alles versucht zu verhindern, dass Jesus geboren wird. Nun, heute werden wir uns die restlichen Folgen des Sündenfalls ansehen. Und ihr habt vielleicht im Wochenblatt schon gemerkt, ich habe bei 5 fange ich an zu nummerieren, obwohl wir auch 3 Teile haben. Aber es geht weiter an Teil 1, nämlich wir schauen uns heute an, der Sündenfall, er bringt Schmerz, Leid, Dornen und Disteln. Dann sehen wir uns an, der Sündenfall, er bringt den physischen Tod. Und am Schluss sehen wir das verlorene Paradies und wollen sehen, wie gehen wir um damit, dass wir nicht mehr im Paradies wohnen. Nun, bevor wir uns gleich dem Text zuwenden, ein paar allgemeine Beobachtungen. Dieses Kapitel ist sehr spannend. Wir finden in diesem Kapitel 3 Dialoge. Der erste Dialog ist in den Versen 1 bis 5 zwischen der Schlange und der Frau. Dann kommt der größte Dialog von Vers 9 bis 19. Und zwar, Gott richtet sich an alle 3 Beteiligten, an die Schlange, an Eva und an Adam. Und dann haben wir in Vers 22 den dritten Dialog, nämlich ein Gespräch innerhalb der Trinität, wo Gott miteinander spricht, warum er Dinge tut, die er tut. Nun, die größte Aufmerksamkeit gilt Vers 9 bis 19. Und den Dialog kann man nochmal unterteilen. Und zwar, Gott stellt Fragen. Er stellt Fragen an Eva. Warum hast du das getan? Er stellt Fragen an Adam. Warum hast du es getan? Und mit diesen Fragen will Gott die Menschen zur Umkehr führen, dass sie kapitulieren und sagen, ich habe gesündigt. Gibt es einen Ausweg? Und dann adressiert Gott sich und gibt Urteil. Er adressiert sich zunächst an die Schlange. Der Schlange stellt Gott keine Frage, weil es für die Schlange keine Errettung gibt. Und das hat in Markus schon aufgezeigt, das Urteil, nämlich ihr Kopf wird zertreten werden. Und dann richtet er sich an Eva und an Adam. Diese 3 Personen waren involviert und an diese 3 Personen richtet sich Gott. Das heißt nicht, dass der Sündenfall und alle Konsequenzen nur diese 3 Personen betroffen hat. Nein, nein, der Löwe oder die Löwen, die irgendwo herumgetollt sind oder faul in der Sonne lagen, die waren auch beteiligt durch den Sündenfall, mitbeteiligt. Das Lamm, das irgendwo gegrast hat, wurde durch den Sündenfall auch mitbeteiligt. Auch wenn Gott hier das Gericht nur an diese 3 Personen adressiert. Die gesamte Schöpfung ist durch den Fall in Mitleidenschaft gezogen. Nun, wir müssen uns auch bewusst sein, bevor wir gleich in den Text hineinstürzen, Gott nennt hier nicht alle möglichen Konsequenzen, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. In gewisser Weise gibt es nur eine einzige Konsequenz. Und zwar, ihr werdet sterben. Das ist die einzige Konsequenz, die der Sündenfall, könnte man plakativ sagen, mitgebracht hat. Aber Gott erklärt dann in diesem Kapitel, was es bedeutet und wie sich diese eine Konsequenz, ihr werdet sterben, auswirkt auf die gesamte Menschheit, das gesamte Leben, auf einfach alles. Gott hat dir ein Gebot gegeben und der Gehorsam würde zum Leben, würde das Leben bewahren, der Ungehorsam würde zum Tod führen, ihr werdet sterben. Nun hatte Satan diesen Satz, ihr werdet sterben, umdefiniert. Und er meinte, nur physisch sterben. Nun ja, das trifft zu. Sie sind physisch gestorben, zwar nicht am selben Tag, aber Gott macht deutlich in diesem Kapitel, dass ihr werdet sterben ein ganzes Paket beinhaltet. Sie waren vom Leben abgeschnitten. Sie waren von Gott abgeschnitten. Und zwar wie eine Blume, die abgeschnitten wird. Sie blüht noch eine Weile, aber dann verblüht sie, weil sie nicht an der Wurzel ist. Ja, gestern bei uns wurde ein Flieder in die Vase gesteckt. Ja, riecht so toll jetzt im Frühling und er blüht so schön, so dieses dunkle Lila. Und heute Morgen hingen schon die Köpfe aller Blüten. Ja, Warum? Sie ist tot, abgeschnitten vom Leben. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diese Aussage, man könnte sagen, ist wie ein Regenschirm über das ganze dritte Kapitel von 1. Mose. Und Gott beschreibt und erklärt, was bedeutet es im Detail, ihr werdet sterben. Es ist nicht nur tot umfallen, sondern es ist ein ganzes Paket. Merkt ihr, die Sünde und alle Folgen der Sünde hat jeden Bereich des Lebens infiziert. Die Gesamtheit des Universums, die Gesamtheit der Schöpfung, auch alle Tiere und die Gesamtheit des Menschen, die Rolle, die Aufgabe, jeden Bereich, auch den unsichtbaren Bereich. Und Gott, er nennt nicht jede Folge des Sündenfalls. Aber man könnte sagen, er erklärt in diesem Kapitel das Kleingedruckte. Was hat ihr werdet sterben alles mit sich gebracht? Nun, schauen wir uns an, in Vers 16 adressiert Gott sich an die Frau. Was bedeutet, ihr werdet sterben für die Rolle und die Aufgabe der Frau? Lass uns Vers 16 lesen. 1. Mose 3, Vers 16. Und zu der Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Nun, durch die Rolle als Helferin ist die Frau in einer schwächeren Position. Und wenn es um Mann und Frau geht, dann ist die gesamte Geschichte der Menschheit eine traurige Geschichte. Frauen wurden unterdrückt, gedemütigt, missbraucht, geschändet. Sie wurden und werden immer noch als Menschen zweiter Klasse angesehen. Bei manchen ist die Frau die Sklavin des Mannes oder das Dienstmädchen des Haushaltes oder die Konkubine und ein Objekt für sexuelle Befriedigung. Und hier in 1. Mose 3 wird ein Geschlechterkampf losgetreten. Und wir müssen verstehen, was ist der Auslöser für diesen Geschlechterkampf? Der Auslöser ist der Sündenfall. Ursache ist nicht der Mann. Ursache, Auslöser ist nicht die Männlichkeit, wie der Feminismus uns das heute weismachen will. Nun, wir müssen verstehen, auch wenn hier Gott sich an ein Geschlecht richtet, zunächst an die Frau und dann an den Mann, nun beinhalten die Konsequenzen immer beide Geschlechter. Ja. Er sagt zum Beispiel zu der Frau, wir schauen uns das nachher an, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein und das betrifft den Mann auch ganz gewaltig. Dann sagt er zu dem Mann, du wirst zum Staub wieder zurückkehren. Nun, das betrifft leider auch die Frau ganz gewaltig. Sie wird auch zum Staub zurückkehren. Das heißt, all das, was Gott hier an die Frau und dann an den Mann richtet, betrifft beide, ja, weil sie eine Einheit sind. Und dann richtet Gott sich an die Frau. Und er erwähnt nicht jede Auswirkung, die der Sündenfall mit sich bringt. Gott erwähnt nicht jede Hormonschwankung. Gott erwähnt nicht jeden Schmerz. Gott erwähnt nicht jede Schwachheit, nicht jede Krankheit. Gott erwähnt nicht jedes Leid, nicht jede Sorge, nicht jede Traurigkeit. Er erwähnt auch nicht jede Enttäuschung, nicht jeden Verlust, nicht jeden unerreichten Wunsch, nicht jeden Kummer, nicht jedes Herzeleid. Sondern Gott erwähnt überwiegend zwei Dinge, hebt er hervor. Und das eine ist das Kindergebären und das andere ist die Beziehung zu ihrem Ehemann. Das heißt, mitunter das, was in ihrem Leben zur größten Freude sein sollte oder werden sollte, das wird nun zum größten Schmerz, zum größten Kummer, zu viel Leid und viel Pein. Nun, natürlich bleibt eine gewisse Freude erhalten, wenn es die erste Aufgabe des Kindergebären betrifft. Nun, die meisten Mütter freuen sich, wenn sie ein Kind unter ihrem Herzen tragen. Aber all das wird mit viel Schmerz begleitet sein. Wörtlich heißt es, zweimal sagt er, mehren, mehren will ich die Plagerei oder die Mühsal, die Beschwerden deiner Schwangerschaft oder Empfängnis. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nun, manche sagen, ein Kind im Bauch zu tragen, ist der Gipfel der Freude. Und Es ist der sicherste Platz im Universum für dieses Kind. Da sind keine Gefahren, keine böse Umwelt. Aber sowohl die Schwangerschaft bringt viel Plagerei mit sich, als auch die schlimmsten Schmerzen der Geburt. Wie viel Leid, Beschwerden und Plagerei kommt hinzu. Und dann die Gefahr. Nun, früher starben bis zu 10% aller Mütter bei der Geburt oder im Wochenbett. Nun, heute ist glücklicherweise die Prozentzahl runtergegangen, aber immer noch viele sterben durch das Kindergebären. Nun, dann ist das Kind geboren, aber die Plagerei, die setzt sich fort. Sie hört nicht auf. Nun, neue Ängste machen sich breit. Krankheiten, Viren, Bakterien. In manchen Ländern das nackte Überleben. Wie versorge ich mein Kind? Wie kommen wir über die Runden? In der Antike starben etwa die Hälfte aller Kinder, bevor sie das fünfte Geburtsjahr erreicht haben. Bevor sie den fünften Geburtstag erreicht haben. Nun, im Mittelalter waren es immer noch eine Hälfte bis ein Drittel, die gestorben sind. Kinder gebären ist kein Paradies. Und die Schmerzen, die Plagerei beim Kindergebären sind nicht nur die physischen Schmerzen. Nun, als Mann können wir es nicht nachvollziehen, aber es sollen wirklich die schlimmsten Schmerzen sein. Sondern hinzu kommen alle emotionalen Schmerzen, die Ängste, die Sorgen. Das heißt, nicht nur aufs Physische begrenzt. Und wir stellen uns die Frage, war das Gottes Absicht mit der Frau? Nein. Niemals, sondern das ist die Folge des Sündenfalls. Es ist das Kleingedruckte von dem Satz, ihr werdet sterben. Der Auftrag aus Kapitel 1, Vers 27 füllt die Erde, hat sich durch den Sündenfall nicht geändert. Nun, was sich geändert hat, sind die Begleitumstände. Das Erreichen dieses Ziels soll Tag ein, Tag aus von Schmerzen und Leid und Kummer begleitet sein. Der Sündenfall, er bringt Mühe, Plagerei, Beschwerden in die Aufgaben des täglichen Lebens hinein. Nun, es heißt, zweimal heißt es, mehren, mehren will ich, und wörtlich heißt es, deine Empfängnis. Ja, meistens wird es als Schwangerschaft übersetzt. Und einige Ausleger, die sind der Meinung, dass sich das nicht nur auf die Schmerzen, also dass Gott nicht nur die Schmerzen vermehrt, sondern dass auch die Fruchtbarkeit erhöht wird. Und ich denke, in der Schlussfolgerung könnten sie wirklich richtig liegen. Nun, wenn wir uns die Frau heute ansehen, dann ist durch einen monatlichen Zyklus der Frau, könnte eine Frau mehr oder weniger fast jedes Jahr ein Kind bekommen. Ja. Schwanger werden, das Kind gebären, stillen, abstillen und wieder schwanger werden. Nun, vor dem Sündenfall war die Erde genauso groß, wie sie heute groß ist. Das heißt, es hätten nicht unendlich viele Menschen Platz gehabt auf diesem Planeten. Und wenn es vorgesehen war, dass Adam und Eva ewig leben und ihre Kinder ewig leben, nun, dann würden Kinder nicht so schnell geboren werden wie heute. Nicht theoretisch jedes Jahr möglich. Nun, es wäre sehr gut möglich, dass das vielleicht alle 50 oder 100 Jahre geschehen werden. Nun, wir wissen es nicht. Ja, das können wir Adam und Eva fragen, wenn wir im Himmel sind. Wer weiß, ob das überhaupt noch wichtig ist. Aber nun stellt euch vor, das heißt, das Hoch und das Tief der wechselnden Hormone vor dem Sündenfall war nicht so schnell alle zwei Wochen und nicht so häufig. Es war wahrscheinlich nicht auf einen Monatszyklus ausgelegt. Das heißt, diese Geschwindigkeit von hoch und runter, das ist all das, was es bedeutet, du wirst Pein haben, ihr werdet sterben. Man wird andauernd erinnert. Unter der Geschwindigkeit des Hormonwechsels leiden Frauen auch heute noch. Nun, die Folge des Sündenfalls betrifft besonders zwei Dinge, werden genannt. Es wird nicht der Haushalt erwähnt, es wird nicht die Wäsche erwähnt, es wird nicht das Kochen erwähnt, sondern die Bereiche, in denen die Frau die größte Freude und Erfüllung finden sollte, die werden in besonderer Weise hervorgehoben, nämlich ihre Kinder neues Leben zu geben und die Beziehung zu ihrem Ehemann. Beides soll mit Schmerzen, mit Leid, Sorgen und Enttäuschung begleitet sein. Und das Gericht Gottes ist, dass eine Frau einen kleinen Sünder zur Welt bringt und mit einem großen Sünder verheiratet ist. Nun, schaut euch den zweiten Teil von Vers 16 an. Es heißt dort, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Manche verstehen hier, oh, das ist eigentlich ein Segen für uns Männer, oder? Manche sehen es als Tugend. Das heißt, als die Frau hat ein positives Verlangen nach einer physischen Beziehung zu ihrem Mann. Nun, das war schon seit 1. Mose da. Das war seit Tag 6 da. Das war schon da. Nein, 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 was Gott hier ankündigt, ist nicht ein Segen, sondern Gericht. Es ist das Kleingedruckte von, ihr werdet sterben. Was bedeutet es für die Rolle der Frau, ihr werdet sterben? Nicht nur die Aufgabe, sondern auch ihre Rolle ist von Leid und Schmerz begleitet. Vers 16, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Nun, das ist kein Segen, sondern es ist ein Fluch. Dies bringt keine Harmonie zwischen die beiden Geschlechter, sondern dies setzt einen Geschlechterkampf in Weg und beginnt. Nun, was bedeutet, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein? Ist es nicht etwas Positives? Ist es nicht gut für den Mann? Nun, wenn wir uns das hebräische Wort anschauen, dann stellen wir fest, dass dieses Verlangen, Teshukah, das Wort, etwas anderes bedeutet. Ich habe zwei Definitionen von Wörterbüchern eingeblendet und ihr könnt euch die markieren, damit ihr notieren, damit ihr versteht und nie vergesst, was bedeutet eigentlich, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Es bedeutet Gesenius, das ist ein deutscher Theologe, er sagt, es ist Anstrengung, das Verlangen ist die Anstrengung, etwas in meinen Besitz zu bekommen. Ja, ein anderes Wörterbuch, ein englisches, sagt, es ist, das Verlangen ist ein Streben nach Führung. Dieses Verlangen, es wird auf deinen Mann gerichtet sein, ist ein Streben danach, die Leitung inne zu haben. Und in gewisser Weise ist das nichts Neues, weil wir haben es ja schon gesehen in 1. Mose 3, zu Beginn des Kapitels. Was war Evas Sünde? Die Leitung zu übernehmen. Sie setzt sich über die Leitung von Adam hinweg. Sie handelt unabhängig. Und das ist die Eigenart der Sünde. So wägt sich Sünde aus. Nun, es ist sehr spannend. Ihr dürft gerne 1. Mose 4, Vers 7 aufschlagen. Dort haben wir exakt dieselben Worte und exakt dieselbe Konstruktion. Ich glaube, es sind 16 Verse später, nur im nächsten Kapitel, die Gott an Kain weitergibt. Schaut euch an, was Gott dort zu Kain sagt. Er sagt genau das, es sind dieselben Worte, dieselbe Konstruktion. Er sagt, Kain, die Sünde lauert vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Das ist das Gleiche, was Gott zu Eva sagte. Du aber sollst über sie herrschen. Nun, stellen wir uns vor, was bedeutet das in Bezug auf Kain? Die Sünde hat ihr Verlangen auf dich gerichtet. Was bedeutet das? Nun, die Sünde will dich kontrollieren. Sie will dich lenken. Sie will dich beherrschen. Und wenn Gott sagt, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, dann ist es genau das. Es ist nichts Positives. Und dann sagt er, aber er soll über dich herrschen. Nun, das bedeutet männliche Unterdrückung. Und das sehen wir durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Das war nie Gottes Absicht mit Mann und Frau, sondern das ist die Folge der Sünde. Das ist das, was Gott meinte, als er sagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Das sind die Auswirkungen. Es ist kein Segen, sondern ein Fluch. Es ist eine Umkehrung der Schöpfungsordnung. Die Frau wird danach streben, die Leitung zu übernehmen. Und es muss nicht immer dominierend sein, immer so als Alpha-Tier, sondern es kann sehr subtil und unterschwellig sein. Und die Frau wird ein Verlangen haben, den Mann in ihren Besitz zu bekommen. Das ist der Geruch des Todes. Ihr werdet sterben. Und der Mann wird sie unterdrücken. Das ist genauso der Geruch des Todes. Der Mann, er wird die Frau auf eine Weise beherrschen, der es an Mitgefühl und an Sympathie fehlt. Nun, eine wichtige Fußnote für uns Männer an dieser Stelle ist, dieser Satz, er aber soll über dich herrschen, ist kein Befehl an uns Männer. Ja? Manche denken das, sondern es ist Gericht. Es ist Konsequenz des Sündenfalls. Nun, den Befehl an uns Männer, den finden wir in 1. Petrus 3, Vers 7. Dort heißt es, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. In der damaligen Zeit völlig utopisch. Nun, die Befreiung von männlicher Unterdrückung ist nicht der Feminismus, sondern es ist das Evangelium. Die Befreiung von dem Fluch der Sünde ist Gottes Rolle und Gottes Aufgabe anzunehmen. Der Feminismus ist eine neue Versklavung. Nun, ich sage es noch einmal, ich habe es schon erwähnt, das Problem der männlichen Unterdrückung oder vielleicht sogar männlichen Tyrannei, kann man sagen, ist nicht der Mann, sondern es ist die Folge des Sündenfalls. Und die Lösung für dieses Problem der männlichen Unterdrückung ist nicht der Feminismus. Die Lösung ist nicht, Männlichkeit abzuschaffen, was heute umgesetzt werden will. Die Lösung ist nicht, Männlichkeit als toxisch anzusehen. Die Lösung ist nicht, das Pendel der Unterdrückung nun umschlagen zu lassen und die, die unterdrückt haben, nun zu unterdrücken. Das ist nicht die Lösung. Nun, wir alle sind dankbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Frau mehr oder weniger Wert gegeben wird. Ja, es war nicht immer so. In der Gesellschaft, wenn wir an Unterdrückung denken, an Wahlrecht oder was auch immer. Aber hört gut zu. Die Bibel hat der Frau diesen Wert schon immer gegeben. Dort, wo eine Gesellschaft nach den Maßstäben des Wortes Gottes lebt, ist der Wert der Frau ebenbürtig zum Mann. Sie unterscheidet sich lediglich in der Rolle und in der Aufgabe. Der Feminismus heute, er meint, der Frau Wert und Freiheit zu geben, indem man die Rolle und die Aufgabe der Frau abschafft, nämlich Ehe und Kinder. Und das sind die großen Ziele des Feminismus. Ihr könnt es nachlesen auf deren Zielen. Das schreiben sie öffentlich auf ihren Webseiten, was sie wollen. Sie verfolgen die Ehelosigkeit. Ehe ist ein Hindernis. Die Frau muss unabhängig sein. Und sie verfolgen die Kinderlosigkeit. Mein Bauch gehört mir. Ich habe ein Recht darauf. Die Lösung ist nicht der Feminismus. Nun, im Versuch, diese männliche Unterdrückung, die nicht richtig ist, die eine Folge der Sünde ist, abzuschütteln, spielt der Feminismus dem Sündenfall erst recht wieder in die Karten, nämlich das Streben nach Führung und Männer in den Besitz zu bekommen. Ein Autor, er sagte, es ist häufig zu beobachten, je gottloser Frauen sind, desto häufiger sind sie feindlich gegenüber Männern. Diese Feindseligkeit gegenüber Männern kann eine Haltung von Kälte, Gleichgültigkeit und Apathie einnehmen. Die Lösung ist das Evangelium. Nur die Gnade Gottes kann diesen Geschlechterkampf, der hier losgetreten wurde, beenden. Und zwar wie? Indem Mann und Frau ihre gottgegebene Rolle und ihren gottgegebenen Auftrag annehmen und ausleben. Und genau das beschreibt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 15. Ja, Theo hatte in der letzten Frauenstunde darüber das Thema gemacht. Dort sagt Paulus in Bezug auf die Frau geriet in Übertretung, weil sie unabhängig handelte. Und dann sagt Paulus, wie wird die Frau vor diesem Fluch der Sünde beschützt? Indem sie ihre Rolle und ihren Auftrag annimmt. Sie ist nicht das Haupt, sondern sie kommt dem Mann zu Hilfe. Der Sündenfall ist immer noch im Gange. Auch in unserer Gesellschaft, die hochentwickelt ist, eine hochentwickelte Kultur, auch nach aller Industrialisierung und Technologie, all das hebt den Sündenfall nicht auf. Es macht Dinge nur noch komplizierter. Aber im Kern ist das Problem immer noch dasselbe. Nun, und sehr wichtig zu beobachten für uns, in Christus wird der Fluch abgeschwächt, aber noch nicht vollständig beseitigt. Du wirst als Mann immer noch Herausforderungen leiden und als Frau genauso Herausforderungen erleiden in der Ehe, auch wenn dein Mann oder deine Frau gläubig ist. Der Fluch wird erst im neuen Himmel und der neuen Erde vollständig beseitigt sein. Das schauen wir uns am Ende an. Nun kommen wir zu Vers 17 bis 19. Wir kommen zu dem Mann. Und wir sehen uns an das Urteil Gottes an den Mann. Lasst uns 1. Mose 3, Vers 17 bis 19 lesen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Nun, hier adressiert sich Gott nun an den Mann. Auch hier erwähne ich noch einmal, Gott spricht nicht jedes Leid, nicht jeden Schmerz, nicht jede Krankheit, nicht jede Enttäuschung an, sondern er nennt das, er beschränkt alles auf seine Aufgabe, nämlich Broterwerb, wofür Arbeit notwendig ist. Nun, das, was dem Mann Freude und Erfüllung bereiten soll, nämlich die Arbeit, das soll ab jetzt Tag ein und Tag aus von Schweiß und Mühen und Dornen und Disteln gepflastert sein. Wir haben bisher gesehen, das Arbeitsfeld der Frau ist primär das Zuhause. Nun kommen wir zum Mann und sehen, sein Arbeitsfeld ist, plakativ gesagt, draußen der Acker auf dem Feld. Nun, das ist repräsentativ. Es bedeutet nicht, dass es für Männer nur einen einzigen Beruf gibt, nämlich Landwirtschaft. Ein Kapitel später, wenn wir ins vierte Kapitel hineingehen, stellen wir fest, dass es durchaus auch andere Berufe gab. Abel war kein Landwirt, sondern er war Schafzüchter. Und es war genauso ein akzeptabler Beruf, sich und seine Familie zu versorgen, auch wenn er nicht im wahrsten Sinne des Wortes Landwirt war. Das Erste, was wir sehen, ist, es gibt einen Grund für den Fluch. Gott sagt, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast. Nun, manche Männer, die lesen an dieser Stelle nicht weiter. Manche denken, es ist besonders männlich, nie auf die Stimme der Frau zu hören. Manche denken, es ist besonders geistlich, genau das Gegenteil zu tun von dem, was die Frau vorschlägt. Nun, das ist völliger Unsinn. Ja, wir müssen immer beachten, Kontext, Kontext, Kontext. Weil der Text, der geht hier weiter. Ja, Gott sagt, weil du der Stimme der Frau gehorcht hast, aber worin? Du hast von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. Das Problem war nicht, dass Adam auf Eva gehört hat, sondern das Problem war, dass es entgegen dem Gebot Gottes war. Nun, was bedeutet das für dich? Wenn deine Frau dir eine Hilfe sein soll, wozu Gott sie gemacht hat, dann ist es sehr weise, auf Beobachtungen und Rat zu hören. Es sei denn, es ist gegen Gottes Wort gerichtet. Dann nicht, aber sonst schon. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dann brauchst du die Einschätzung und die Hilfe deiner Frau. Du bist nicht unfehlbar, sondern sehr wahrscheinlich wirst du einiges übersehen in dieser gefallenen Welt. Nun, als Nächstes kündigt Gott Adams Plagerei an. Nun, was bedeutet, du wirst sterben für Adam? Was ist das Kleingedruckte? Schaut euch nochmal Vers 17 und 18 und 19 an. Er sagt, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen, im Schweiß deines Angesichts sollst du Brot essen. Hier kommt Plagerei, Frustration und Anstrengung. Nun, nicht die Arbeit ist das Ergebnis des Sündenfalls, sondern die Frustration, die Plagerei. Vor dem Sündenfall hat Arbeit Spaß gemacht. Sie war nicht erschöpfend. Vor dem Sündenfall hat Adam Freude und Erfüllung darin gefunden, wenn er in Garten Eden ging und ihn gepflegt hat, angebaut hat, geerntet hat. Wir wissen nicht, wie lang sein Arbeitstag war, aber irgendwie hatte er nicht so einen 40-Stunden-Vertrag, sondern es hat einfach Spaß gemacht und hat ihn erfüllt. Und nach der Arbeit ist er erfrischt und glücklich und erfüllt, wie du dir es kaum vorstellen kannst. Und Gott sagt, ihr werdet sterben. Das bedeutet, jeder Bereich der Sünde ist hier zum Opfer gefallen, auch die Arbeit. Und nun erklärt Gott, wie der Geruch des Todes den Mann bei seiner Arbeit begleiten wird. Das Überleben soll eine Plagerei sein. Mit Mühe sollst du dich nähren. Das Arbeiten wird frustrierend sein und du wirst richtig ins Schwitzen kommen. Dornen und Disteln soll der Ackerboden dir tragen. Nun, nach dem Sündenfall wird dich Arbeit mit Dornen und Disteln frustrieren. Stell dir vor, du bist ein Bauer, ein Ackermann, so ein Landwirt, und du würdest Weizen anbauen. Nun, bevor du den Weizen anbaust, musst du erst Dornen und Disteln, das ganze Unkraut vom Acker, jäten und wegnehmen. Nun, du kannst dich stechen, du kannst dich verletzen. Die hatten damals noch nicht so richtig gute Gartenhandschuhe wie heute, wie wir sie haben. Ja? Aber es war mühsam und schmerzhaft. Nun, dann kommst du endlich dazu, den Weizen zu sehen. Was passiert? Dornen und Disteln sprießen wieder hoch, schneller wie der Weizen. Das heißt, was musst du wieder tun? Unkraut jäten. Nun, das frustriert deine Arbeit. Das raubt dir Zeit. Das macht die Arbeit mühsam. Eigentlich willst du nur Weizen sehen und Weizen ernten. Aber die ganze Arbeit drumherum, oh, bis du endlich den Weizen ernten kannst, das ist frustrierend. Nun, Dornen und Disteln machen die Arbeit mühsam, frustrierend und ineffektiv. Du würdest wahrscheinlich nur die Hälfte der Zeit oder noch weniger brauchen, um Weizen anzubauen. Aber diese Dornen und Disteln, sie frustrieren, sie sind schmerzhaft, sie rauben dir die Zeit. Nun, Dornen und Disteln sind hier auch exemplarisch für einen Landwirt. Egal, welche Arbeit du verrichtest, du wirst Dornen und Disteln begegnen. Das heißt, Dinge, die deine Arbeit mühsam machen, die dich frustrieren, dir die Zeit rauben, die dich ineffizient machen. Vielleicht besteht deine Arbeit zum Großteil mit Software in der IT, irgendwie mit Papier oder du musst Fristen einhalten oder du hast irgendein Handwerk. Das ganze Überleben ist gepflastert von Dornen und Disteln. Und vielleicht denkst du, hey, bei anderen Bereichen ist das nicht so der Fall. Oh nein, weißt du, die Arbeit in der Bibelschule ist auch mit Dornen und Disteln gepflastert. Es gibt Dinge, die sind ineffizient, die rauben dir die Zeit und die frustrieren. Wusstest du, sogar Jesus war betroffen davon. Sein Auftrag, Jünger zu machen, war begleitet von Dornen und Disteln. Von einem impulsiven Charakter von Petrus. Dann so viele Krankheiten, die ihn abgehalten haben von seinem eigentlichen Dienst. So viel Arbeit über Arbeit. Manchmal kam er nicht mal zum Essen. Dann unreife Jünger. Dann Jünger, die geistliche Dinge nicht verstehen. Dann Jünger, die im wichtigsten Moment, wenn man sie brauchen, einschlafen. Und dann ein Jünger, bei dem sich nach 3,5 Jahren herausstellt, dass er völlig ungläubig ist. Dann die Pharisäer. Oh, wie viel Dornen und Disteln haben Jesus begleitet bei der Zurüstung seiner Jünger? Wie viel Plagerei hatte Paulus in seinem Dienst? Schiffbruch, Gemeinden, die Irrlehren annehmen, verlassen werden von Johannes Markus. Manchmal ist keine Gemeinde da, die ihn unterstützen kann. Und er muss den Lebensunterhalt für sich sorgen. Arbeit über Arbeit. Das Überleben und alle Arbeit, die damit einhergeht, nicht nur deine 40 Stunden, soll Mühe bereiten, frustrieren, ineffizient sein und anstrengend sein. Und nebenbei gesagt, das ist der Grund, warum Sprüche so viel von Faulheit spricht, weil das unsere Neigung ist. Nichts tun und hoffen, dass alles gedeiht. Aber seit dem Sündenfall ist es nicht mehr so. Nun lass uns weitergehen zu Vers 17 und dann Vers 19. Und hier sehen wir, der Sündenfall bringt den physischen Tod. Das ist das, was man meistens darunter versteht. Du wirst sterben. Aber erst hier wird es angedeutet. Vers 17, wie lange soll dieser Zustand dauern? Dein Leben lang. Und dann Vers 19, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Oh, wie tief hat die Sünde den Menschen fallen lassen. Der König der Erde, er wird nicht nur zum Sklaven des Drecks bei der Arbeit, sondern er wird wieder zum Staub. Und alles, was wir bisher gesehen haben, ist ein Geruch des Todes, auch wenn jetzt erst der physische Tod angekündigt wird. Und hier kündigt Gott an, dass der Mensch auch physisch stirbt. So sicher wie das Amen in der Kirche, so sicher wirst du und ich sterben. Hebräer 9, Vers 27 sagt, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und die Folge der Sünde ist der Tod, ja auch der physische Tod. Nun zunächst getrennt von Gott, getrennt vom Leben und dann der physische Tod. Jeder von uns wird sterben. Und dann der ewige Tod für alle die, die in ihren Sünden sterben. Und das war nie Gottes Plan mit den Menschen. Es ist die Folge der Sünde. Dein und mein Leib, die werden nicht gerettet. Dieser Leib wird sterben. Aber es gibt Hoffnung. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, für alle, die in Christus sind, gibt es einen neuen Auferstehungsleib. Es gibt Hoffnung, aber nicht dieser Leib. Dieser Leib ist sterblich. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, wir müssen Unsterblichkeit anziehen. Lass uns weitergehen zu Vers 20. Das heißt dort, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Nun, das hebräische Wort hier, der Name Hava oder Eva, er geht zurück auf die Wurzel, das hebräische Wort Haya, das heißt Leben. Deswegen gibt Adam seiner Frau einen neuen Namen oder den Namen Eva. Nun, Frage, wie viele Kinder hatten Adam und Eva bis zu diesem Tag? An dem sie rausgeworfen wurden. Null. Null Kinder. Nun, Frage, was sollte geschehen an diesem Tag, an dem sie sündigen würden? Sterben. Nun, Frage nun, wie um alles in der Welt gibt Adam seiner Frau den Namen Leben an dem Tag, an dem sie gestorben sind? Nun, noch nicht physisch gestorben, das sollte sich verzögern. Wie um alles in der Welt. Er glaubt Gott. Er glaubt, dass Eva einen Nachkommen bekommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Er glaubt, dass Eva die Mutter aller Lebendigen sein wird, obwohl dies ihr Todestag war und sie an diesem Tag gestorben ist. Er hatte nur eine einzige Verheißung. Er hatte nur die Verheißung, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber wisst ihr, Adam, er glaubt so sehr Gottes Wort, was er vorher nicht getan hat, dass er seiner Frau im Glauben, dass Gott sein Wort hält, den Namen Leben gibt, an dem Tag, an dem sie alle beide gestorben sind. Nun, 1. Mose 3 ist das Evangelium nach Mose, 1. Mose 3, 15, könnte man sagen, das Evangelium nach Mose. Es ist die Hoffnung, die Adam und Eva am Leben erhielt. 930 Jahre haben sie Leid gesehen, wie eine Generation nach der anderen Gott den Rücken gekehrt hat, wie ein Bruder den anderen Bruder umgebracht hat. Vielleicht haben sie jeden Tag ihres Lebens sich an diesen bestimmten Tag im Paradies zurückerinnert und gedacht, hätten wir nur nie davon gegessen. Sie warten 930 Jahre auf den Schlangenzertreter. Und es sollen nochmal knapp 3000 Jahre werden. Aber er würde kommen. Und dieser Mann ist der Messias. Er ist ein Mensch, der Same der Frau, und er ist gleichzeitig Gott, weil er mächtiger sein muss wie Satan. Und stell dir vor, Adam und Eva würden heute hereinspazieren und bei uns im Gottesdienst sitzen. Das wäre cool. Und stell dir vor, du hättest nachher beim Mittagessen Zeit, ihnen vielleicht 3 Fragen zu stellen. Und was würdest du sie fragen? Ich könnte mir vorstellen, jede Menge Fragen hätten wir an sie. Ja, vermutlich viele nebensächliche Fragen. Was war eigentlich die Frucht? Ja, und so weiter. Würdest du ihnen die Frage stellen, Adam und Eva, was habt ihr gelernt? Vielleicht. Vielleicht nicht, weil wir die Antwort kennen und wir brauchen sie gar nicht dafür. Was würden sie sagen? Sie würden sagen, weißt du, Satan, er definiert Begriffe um. Wir sind nicht augenblicklich gestorben, aber wir waren 930 Jahre unseres Lebens tot in Sünde und Übertretung. Wir haben den Geruch des Todes überall mit uns mitgenommen. Vielleicht würden sie sagen, weißt du, wie auch immer du heißt, du kannst der Schlange nicht vertrauen. Sie sucht Schwachstellen, sie ködert mit leeren Versprechungen und sie hält nicht, was sie verspricht. Der Einzige, der wirklich Wort hält, ist Gott. Gott ist zuverlässig. Du kannst ihn beim Wort nehmen. Wenn er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, dann meint er genau das, was er sagt. Vielleicht würdest du ihnen eine andere Frage stellen. Was habt ihr nach dem Sündenfall jedem Kind, das geboren wurde, weitergegeben? Ich weiß nicht, was sie antworten würden, aber ich kann mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, sie würden antworten, wir wollten sicherstellen, dass jedes Kind, das geboren wird, weiß, woher es kommt und wohin es geht. Und wisst ihr, obwohl wir aus dem Paradies kamen, Adam und Eva, wir, ich und deine Mutter, wir waren im Garten Eden. Die meisten haben es uns nicht geglaubt. Wir haben den Garten Eden mit eigenen Augen gesehen. Aber jedes Kind, die meisten, hat es nicht interessiert. Vielleicht würden sie sagen, wir haben versucht, jedem Kind beizubringen, dass es den Herrn lieben soll, mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Aber die meisten wollten nichts davon wissen. Ein paar Jahre später muss Gott alle diese Kinder, die zu Erwachsenen und Sündern geworden sind, zu bösen Sündern, ertränken in der Sintflut. Nun lass uns weiterlesen, Vers 21. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Nun bisher haben sie einen physischen Tod nie gesehen. Kein Tier hat ein anderes Tier getötet. Und nun tötet Gott ein Tier und bekleidet sie mit dem Fell von dem Tier. Das ist der allererste Hinweis auf Stellvertretung. Nun, der erste physischen Tod, wen hätte er treffen sollen? Adam und Eva. Aber es stirbt ein anderes Tier an ihrer Stelle. Das ist der erste Hinweis auf Stellvertretung. eines Tages würde ein Lamm Gottes die Schuld der Welt auf sich nehmen. Der Gerechte für die Ungerechten. Der, der keine Sünde kannte, würde zur Sünde gemacht werden. Lass uns weiterlesen und wir kommen zu Vers 22, dem dritten Dialog, sehr kurzer Dialog in diesem Kapitel, wo Gott innerhalb der Trinität spricht. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstreckt und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Nun, im Hebräischen endet dieser Satz unvollständig, wie auch im Deutschen. Es ist kein zu Ende gebrachter Satz, aber Gott meint, nein, damit das nicht geschieht, schicken wir ihn raus. Gott weiß, was geschehen wird. Nun, bei dem Versuch, die Vergangenheit rückgängig zu machen, würde der Mensch garantiert nach dem Baum des Lebens greifen und ewig leben. Und das wäre fürchterlich, und zwar in zweierlei Weisen. Nun, erstens fürchterlich, stell dir vor, du musst das ganze Leid dieser Welt mit ansehen. Wir könnten gar nicht damit umgehen, mit so viel Leid. Und gleichzeitig wäre es fürchterlich, weil es würde die Boshaftigkeit der Menschen auf die Spitze treiben. Böse Menschen würden nicht sterben. Stell dir sowas vor. Oh, sind wir dankbar, dass viele böse Menschen gestorben sind in der Vergangenheit. Wir sehen sogar, der Tod ist Gnade. Und Gott schmeißt sie raus. Lass uns weiterlesen, Vers 23 und 24, das Ende des Kapitels. Und wir kommen zum letzten Fluch und der letzten Folge der Sünde, nämlich das verlorene Paradies. Wegen dem Sündenfall wird der Mensch aus dem Paradies geworfen. Vers 23. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden oder zweischneidigen Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Mensch wird rausgeworfen, das verlorene Paradies. Und hier stehen zwei Cherubim. Sonst begegnen wir Cherubim nur am Thron Gottes. Sie schützen die Gegenwart Gottes. Und nun platziert Gott sie am Eingang zum Garten Eden, um den zu beschützen. Im Garten Eden war die Gegenwart Gottes. Adam ging mit Gott spazieren. Und nun soll deutlich gemacht werden durch den Rauswurf aus Eden, dass Gott und Mensch getrennt sind. Der Sünder kann nicht mehr zu Gott kommen. Nun, wir wissen nicht, wie lange der Garten Eden immer noch existierte. Spätestens die Sintflut hat ihn zerstört. Aber es gab ihn eine ganze Weile. Alle Kinder von Adam und Eva, die hätten ihn sehen können. Sie hätten ihn von außen anschauen können. Vielleicht sogar die Cherubim sehen können. Nun, im Pergamonmuseum gibt es in der assyrischen, es hat leider zu, aber in der assyrischen Abteilung gibt es zwei Statuen im Hintergrund von einem Garten, die aussehen wie Cherubim. Das heißt, das Denken war schon immer da. Vielleicht hätte man sogar die Cherubim sehen können und sogar beim Versuch hineinzukommen sterben. Aber hat das den Verlauf der Sünde geändert? Nein, im Gegenteil, sie waren so böse, wie schlimmer nicht sein könnte. Nun, ich möchte mit zwei Anwendungen schließen aus diesem Kapitel und zum Ende kommen. Das eine ist, die erste Anwendung ist, ertrage das Spannungsfeld. Seit der Mensch aus dem Paradies geworfen wurde, leben wir in einem Spannungsfeld. Und zwar auf der einen Seite der Fluch der Sünde, der Geruch des Todes, alle Konsequenzen des Sündenfalls, mit denen wir uns Tag ein, Tag aus herumplagen. Und auf der anderen Seite die Sehnsucht nach dieser Vollkommenheit des Paradieses. Wir streben nach Freude und Erfüllung, nach einer Zeit ohne diesen ganzen Geruch des Todes. Wir sind ständig bemüht, die Folgen des Sündenfalls loszuwerden. Und das trifft alle Bereiche. Ich möchte nur ein paar nennen. Nun, wir versuchen überall, die Folgen des Sündenfalls zu minimieren und irgendwie es erträglicher zu machen in der Medizin. Wie viel Forschung und Investition wurde unternommen, die Folgen des Sündenfalls zu minimieren? Wenn wir nur an Antibiotika denken, an Medikamente, die deine Schilddrüse unterstützen oder deine Herzfunktion verbessern oder dein Pankreas helfen, ja, Insulin. Wenn wir an Röntgen, MRT und an OPs und Chemos denken, an die ganzen Hilfsmittel wie Brillen, ja, die wahrscheinlich ein Drittel von euch tragen, oder Hörgeräte oder Schrittmacher und Defis. Nun, hör zu, es ist nichts Verkehrtes, es ist nicht falsch, die Folgen der Sünde zu minimieren. Manche, wir hatten es einleitend über die Frauen, die mit Schmerzen Kinder gebären sollen. Manche Menschen meinen, du musst den Fluch ertragen. Alles muss so natürlich wie möglich sein. Und deswegen sagen sie, okay, eine Frau darf noch nicht mal Schmerzmittel oder eine PDA oder einen Kaiserschnitt in Anspruch nehmen, wenn es um die Geburt geht. Nun, das ist Humbug. Wir dürfen die Folgen der Sünde minimieren. Ein Großteil von Jesu Dienst bestand darin, die Folgen des Sündenfalls zu minimieren, Krankheit zu heilen, Leid zu lindern. Aber das war nicht das Hauptziel. All das sollte darauf hinweisen, dass er derjenige ist, der diesen Zustand, dieses Paradies wieder herbeiführen kann, nämlich wenn sein Reich kommt. Dieses Spannungsfeld sehen wir nicht nur in der Medizin. Dieses Spannungsfeld zwischen Sünde und Vollkommenheit erleben wir bei der Arbeit. Nun, wir haben alle möglichen Hilfen entwickelt und erfunden, um den Fluch der Arbeit zu minimieren. Nun, wer erledigt die harte, schweißtreibende Arbeit auf dem Feld? Traktoren. Wir haben Bewässerungssysteme. Wir haben Dünger, Unkrautvernichtungsmittel, die Ernte maximieren. Nun, wenn du nicht auf dem Acker arbeitest, sondern in der Software oder der IT, dann hast du dort auch Hilfsmittel, die Frustration entgegenwirken. Du hast Kalender, du hast Checklisten, es gibt unzählige Softwaren, weiß gar nicht, was der Plural ist, damit die Arbeit effizienter wird, einfacher wird. Aber weißt du was? Es bleibt eine Plagerei. Mit jedem neuen Update, mit jeder neuen Software, jedes Hilfsmittel, weil das der Fluch der Sünde ist. Die Mühsal, die Beschwerlichkeit bei der Arbeit bleibt erhalten. Auch wenn wir in unserer hochtechnologisch entwickelten Zeit so viel investieren, um Leid zu minimieren, es bleibt immer noch erhalten. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, du musst das Spannungsfeld ertragen. Bei allen Hilfsmitteln, die die Arbeit erleichtern, bleibt die Plagerei alle Tage deines Lebens bestehen. Das Paradies ist nicht hier auf Erden. Seit dem Sündenfall ist der Weg gepflastert von Dornen und Disteln. Und das Problem ist, dass wir oft die Herrlichkeit des Himmels hier auf Erden erwarten. Wir werden mit angespannten Beziehungen leben müssen. Nicht jedes Problem wird gelöst. Ertrage das Spannungsfeld. Wie? Nun, indem du weder rechts noch links an die Klippen stürzt. Die Gefahr ist, sich in den Fatalismus hineinzustürzen und sagen, ich kann eh nichts ändern, also lohnt es sich gar nicht, irgendeine Mühe zu investieren. Ich ergebe mich dem Schicksal. Nein, Paulus sagt den Korinthern, wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Ja? Mühsal ist da, aber tu es. Aber auch nicht dem Perfektionismus und denken, du kannst jedes Problem lösen. Es wird immer mehr Arbeit geben, wie du Zeit hast. Es wird mehr Probleme geben, die Möglichkeiten, sie zu lösen. Ertrage das Spannungsfeld. Sei dir bewusst, dass diesseits des Himmels diese Plagerei nicht aufhört. Erwarte sie. Sei nicht überrascht, wenn die Autobatterie ausgerechnet dann nicht anspringt, wenn du Kinderstunde hast. Sei nicht überrascht, wenn dich Schule frustriert, wenn dich die Ausbildung, wenn du viel Unnützes lernst. Wenn die Hausarbeit, die Gartenarbeit frustrierend ist und nicht läuft und mehr Zeit braucht, wie du eigentlich gedacht hast. Ob beim Planen, sogar in der Gemeinde, in deinem Dienstbereich, in Beziehungen. Überall, alles ist von Mühe, Plagerei und Beschwerden gekennzeichnet. Der Weg zur Freude ist gepflastert von Dornen und Disteln. Diesseits des Paradieses geht der Krone immer das Kreuz voraus. Es gibt nichts, worauf du dich ohne Mühe erfreuen kannst. Es gibt nichts, wo du Dinge einfach laufen lassen kannst und sie werden schon perfekt sein. Nein, überall muss Mühe und Plagerei investiert werden. In Gemeindedienst, in Leiterschaft, in die Zurüstung der nächsten Generation, überall. Du kannst Freude und Segen nur ernten durch eine Leidensbereitschaft. Ob das Französisch-Vokabeln sind, ob das deutsche Grammatik ist, alles Mögliche ist Teil dessen. Nun, wie ertragen wir dieses Spannungsfeld? Römer 8, ich gehe nicht durchs ganze Kapitel, aber es ist ein tolles Kapitel. Paulus, er spricht dort von den Leiden der jetzigen Zeit. Und er sagt, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und die ganze Schöpfung seufzt. Und dann schaut euch Vers 23 an. Nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Du darfst seufzen. Aber nicht verzweifeln, weil es gibt Hoffnung. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und Paulus macht in diesem Kapitel so deutlich, dass unsere Verherrlichung sicher ist. Er gebraucht sogar ein Wort in der Vergangenheit. Er sagt, sie ist schon geschehen, dabei ist sie noch gar nicht geschehen. So sicher ist sie. Du darfst, nein, du sollst dich sogar sehnen nach dem Paradies. Für die meisten Menschen ist ein Seufzen, ein Zurückblicken im Sinne von, oh, die früheren Tage waren irgendwie besser. Für alle Gläubigen ist das Seufzen ein nach vorne blicken. Wir sehnen uns nach der Herrlichkeit. Und das ist die zweite Anwendung. Erwarte die Fluchlosigkeit erst mit dem neuen Himmel und mit der neuen Erde. Erst dort wird es keinen Fluch mehr geben. Erst dort wird der Geruch des Todes uns nicht mehr anhaften. Erst dort wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen. Erst dort wird es kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben. Bis dahin ist der Geruch des Todes, klebt er an uns. Wie unsere Schmerzrezeptoren, die uns erinnern, etwas ist nicht in Ordnung. Etwas ist nicht in Ordnung. Etwas ist nicht in Ordnung, nämlich wir leben noch nicht im Paradies. Soll uns immer wieder daran erinnern. Jeder Tag, wo du Beschwerden und Mühsal, die so vielfältig sind wie all deine Schmerzrezeptoren in deinem Körper, die sollen dich jeden Tag erinnern, du bist noch nicht im Paradies. Wir leben noch, umgeben von dem Geruch des Todes. Und bis dahin leben wir in diesem Spannungsfeld. Bis dahin leben wir in dieser Zerrissenheit. Beziehungen werden nicht vollkommen sein. Und sie erinnern dich, dass du nicht im Paradies lebst. Unsere Gemeinde ist nicht vollkommen. Und sie erinnert dich, dass wir noch nicht im Paradies sind. Deine Ehe wird nicht vollkommen sein. Und sie erinnert dich, dass du nicht im Paradies bist. Alle Umstände werden nicht vollkommen sein. Und sie erinnern dich, wie deine Schmerzrezeptoren, du bist rausgeschmissen aus dem Paradies. Wir erwarten es. Deine Lehrer, deine Schule, deine Eltern. Nirgends ist eine Vollkommenheit. Jedes einzelne Element der Unvollkommenheit erinnert uns, wir sind nicht im Paradies. Erwarte die Fluchlosigkeit erst mit dem neuen Himmel und mit der neuen Erde. Dieses Kapitel, 1. Mose 3, hilft uns, das Hier und Jetzt zu verstehen, und damit umzugehen. Und an jeder Ecke in 1. Mose 3 stoßen wir auf die Gnade Gottes. Wusstest du, Schmerzrezeptoren sind Gnade Gottes. Sie erinnern dich, dass du noch nicht im Paradies bist. Und sogar der Tod ist die Gnade Gottes. Stell dir vor, du müsstest in diesem gefallenen, kaputten Körper, mit diesem Geschmack des Todes, mit diesen Folgen der Sünde ewig leben. Aber wisst ihr, was über alle geschrieben steht? Dazu kommen wir in 1. Mose 5 und später, die spät gestorben sind. Sie sterben lebenssatt. Irgendwann hat man das Leben so satt. Diese Folgen der Sünde. Das ist kein Leben. Und zu Recht, die Bibel bezeichnet es nämlich als ewigen Tod. Aber Christus kam, der Schlangenzertreter, er hat den Sieg errungen. Und wenn du mit Christus vereint bist, dann ist das ewige Leben Gewissheit für dich. Ich möchte mit Johannes 10,10 abschließen, wo Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und das hat Satan in vollem Umfang getan. Aber dann sagt er, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und zwar nicht nur Quantität im Sinne von, du lebst ewig, das tun auch die, die in der Hölle leben, sondern es ist, und das nennt man nicht Leben, sondern das nennt man ewigen Tod, sondern die Qualität. Du hast diesen Geruch des Todes, die Folgen der Sünde nicht mehr anhaftend an dir. Das ist das ewige Leben in Christus. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses großartige Kapitel von 1. Mose 3. Und Herr, auch wenn es das traurigste und dunkelste Kapitel der ganzen Menschheit ist, so sehen wir Hoffnung und deine Gnade. Herr, wir verstehen, warum wir in dieser kaputten und gefallenen Welt leben, warum alles um uns herum von der Sünde behaftet ist. Und wir verstehen sogar, warum wir selbst Sünder sind. Aber es gibt Hoffnung. Herr, du bist gekommen, um diesen Zustand zu beenden. Und im Glauben haben wir schon die Gewissheit des ewigen Lebens. Und dennoch, solange wir hier sind und noch nicht verherrlicht sind, haftet uns dieser Geruch des Todes an die Folgen der Sündhaftigkeit. Und sie erinnern uns, dass die Ewigkeit vor der Tür steht. Sie erinnern uns, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Darauf freuen wir uns und dafür wollen wir dich ehren. Amen.